Heute zu Gast im Podcast Astrid, diejenige, die zuständig ist für den ganzen E-Commerce bzw. Online-Shop bei Bears with Benefits. Eine Marke, die auf jeden Fall einen rasanten Aufstieg hinter sich hat und auch immer noch weiter mittendrin ist. So sehr sogar, dass sie nicht nur Aushängeschild sind quasi in der deutschsprachigen Shopify-Community, sondern auch auf dem Radar vom OMR-Kosmos waren. Dort auch schon zu Gast im OMR-Podcast waren die Gründerinnen und jetzt halt eben auch hier diejenige, die verantwortlich ist für den Shopify-Shop, beziehungsweise man muss eher sagen, die Shopify-Shops, denn sie sind international unterwegs, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in verschiedensten Märkten und haben da verschiedenste Shops. Wie genau die das Ganze angehen, was Learnings waren, was irgendwie die erfolgreichsten AB-Tests waren, worauf es ankommt, wenn man sich den Online-Shop ankommt, welches die wichtigsten Seiten sind und was die wichtigsten Elemente sind, wie sie Vertrauen steigern und. All das verrät uns Astrid hier im Podcast in dieser Folge, nachdem sie ja schon einen fulminanten Auftritt hatte auf dem Merchant Inspiration Nights Event in München, den Donnerstag quasi vor dem ERM-Eröffnungsspiel, wo viele Schotten auch in München waren, aber eben auch wir mit Merch Inspiration und dem quasi Meetup haben verschiedenste Brands zusammengesammelt und eben jetzt hier auch dann nochmal tiefergehend reingestiegen in die ganze Thematik rund um Bears with Benefits, die Erfahrungen und Co. Deswegen hier viel Spaß jetzt bei dieser Folge.
Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser.
Doch bevor es losgeht, wie auch immer in jeder anderen Folge, auch hier heute der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge, es ist Gorgeous. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass Astrid auf dem Meetup in München dabei war, nicht nur sie war dabei, nicht nur ganz viele andere verschiedene Brands waren dabei und auch Johann, derjenige, der für Gorgeous zuständig ist für den deutschsprachigen Raum, er war auch da und hat Rede Antwort gestanden, hat Infos geteilt zu Gorgeous, das ist das Kundenservice-Tool schlechthin im Kosmos. Wir hatten auch in Hamburg auf dem Meetup davon gehört, wie verschiedenste Brands das eben nutzen, erfolgreich damit sind. Das Tool, was einerseits hilft, vieles zu automatisieren, Zeit zu sparen, Effizienzen zu steigern, aber vor allem auch das, Kundenservice ist ja extrem wichtig, da eben die Kundenzufriedenheit zu steigern. Das heißt, da gibt es verschiedenste Features und Co., wie du eben es schaffst, darauf den Fokus zu legen, die Leute noch begeisternder quasi ja zu unterstützen. Es gibt viele Features, ich würde da jetzt nicht zu tief reingehen wollen, dafür reicht die Zeit hier im Podcast nicht, aber wir haben jetzt auch demnächst ein Webinar anstehen, wo genau wir im Detail reingehen, um eben einerseits zu sehen, okay, warum ist Kundenservice wichtig, wie kann man das Ganze hebeln, aber dann halt eben auch, was für Kundenservice-Tools gibt es, warum ist Gorgeous das, was viele Brands feiern und wie kann man das Ganze nutzen, was sind auch Beispiele, wie man halt eben extrem guten Kundenservice macht. Da haben wir uns eine Expertin reingeholt, die schon seit langen Jahren eben Kundenservice-Teams aufgebaut hat, ganz genau weiß, von wem sie spricht und eben auch da ganz hands-on Beispiele zeigt, wie man seinen Kundenservice auf ein neues Level hebt und vor allem auch, warum sie Gorgeous feiert. Das heißt, wenn du da mehr wissen willst, wenn du mehr über Gorgeous erfahren willst, aber auch eben, was guten Kundenservice ausmacht, was du tun kannst, dann lade ich dich ein zum nächsten Webinar hier bei uns. Schau mal auf der merchinspiration.com-Seite vorbei. Einerseits findest du da mehr Infos zu Gorgeous, aber eben auch zum nächsten anstehenden Webinar. Also, das auf jeden Fall dahingehend und ansonsten jetzt viel Spaß bei der Folge. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich, dass wir hier quasi das Meetup, die Gespräche vom Meetup in München von letzter Woche weiter fortsetzen und quasi direkt weiter reinsteigen in die Thematik rund um Bears with Benefits. Und wen könnte ich mir da Besseres vorstellen, als dich, Astrid, hier quasi digital an meiner Seite zu haben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du quasi noch nicht müde geworden bist, mit mir zu euch zu sprechen, zu deinen Erfahrungen, zu deinen Learnings und freue mich besonders, dass wir hier jetzt Zeit und Raum haben, da tiefer reinzugehen. Deswegen willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank. Nee, auf keinen Fall bin ich müde. Hat super viel Spaß gemacht letzte Woche, deswegen freue ich mich auch, da noch ein bisschen tiefer einzutauchen heute hoffentlich.
Sehr gut. Und ich hatte ja schon, das war ja damals, oder im Vorgespräch hatten wir kurz gesagt, es war ja beim Meetup so, dass es der Tag vor dem Länderspiel war. Das heißt, da waren einige schon unterwegs. Die sind jetzt aus München quasi rüber mit mir nach Köln gekommen und jetzt sind sie weiterhin hier auf jeden Fall aktiv. Das heißt, das ist so wie so ein roter Faden, der sich hier durchzieht, durch unsere Gespräche, dass wir umgeben sind quasi von Schotten oder zumindest akustisch. Ich hoffe, man hört nicht so viel davon hier im Podcast. Wenn, versuchen wir es rauszuschneiden. Aber genau, Fokus soll ja eben auf dem sein, was du uns hier berichtest, was du so an Erfahrungen gemacht hast. Deswegen, falls man dich nicht kennen sollte, falls man sagt, okay, Astrid, wer? Und wäre es cool, dass du tatsächlich nochmal ganz kurz so dich vorstellst und so ein bisschen eine Intro zu dir machst, wer du bist und was du machst.
Ja, sehr, sehr gerne. Hi, nochmal. Ich bin Astrid, ich bin Director E-Commerce and Growth bei Bears with Benefits. Bears with Benefits ist ein Nahrungsergänzungsmittel-Startup aus München, 2018 gegründet. Ich selbst bin seit jetzt etwa 3,5 Jahren dabei und verantworte eben den oder die Online-Shops eigentlich. Wir sind mittlerweile in 7 Märkten aktiv und haben da jeweils auch einen eigenen Online-Shop dafür. Zusätzlich kommen noch Performance-Marketing-Aktivitäten dazu, die auch in meinem Team liegen. Das ganze Technische tatsächlich, das ganze UX-Thema und noch ein paar kreative Prozesse. Insgesamt sind mein Team um die 15 Leute momentan, also echt auch krass gewachsen über die letzten Jahre. Macht sehr viel Spaß, das auch mitzuerleben, mit anzusehen und aufzubauen. Davor war ich längere Zeit bei Stylight, das ist eine Meta-Search für Mode- und Designprodukte, war da auch Teamlead Online-Marketing. Und ganz am Anfang meiner Karriere war ich tatsächlich bei einem Tourismuskonzern in Wien. Kommt daher, weil ich ursprünglich auch mal Tourismusmanagement studiert habe und eigentlich aus einer anderen Ecke komme, dann aber im Master nochmal Wirtschaftspsychologie draufgesetzt habe und jetzt im E-Commerce gelandet bin und da auch echt sehr happy bin, muss ich sagen.
Okay, aber das heißt, es war nicht von Anfang an ganz klar geplant, deine Vision, eines Tages werde ich im E-Commerce arbeiten, sondern es hat sich irgendwie so ergeben.
Ja, genau. Also ich glaube, wie ich angefangen habe zu studieren, war E-Commerce noch überhaupt kein Thema. Ich weiß, ich habe während meines Studiums dann zum allerersten Mal bei Zalando bestellt, war aber noch irgendwie als Joboption irgendwie noch gar nicht da, irgendwann mal in dem Bereich arbeiten zu können. Ich wollte ursprünglich ins Eventmanagement, da bin ich jetzt nicht ganz gelandet, aber E-Commerce-Idee ist auf alle Fälle auch für die nächsten Jahre noch.
Es passiert trotzdem viel, so, ne? Also es ist auf jeden Fall, wird nicht langweilig bei euch. Vielleicht ist das so ein bisschen die Parallele zu Eventmanagement, auch wenn das vielleicht sehr weit hergeholt ist.
Ja, das stimmt, aber, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, ne, sehr viel organisieren, den Überblick behalten, genau. Das steht bei uns auch auf der Agenda jeden
und
Tag.
Und viel, was kurzfristig sich ergibt, viele externe Faktoren, die vielleicht dann zusammenkommen und entsprechend viele Bälle, die man jonglieren muss. 15 Lord ist natürlich auch eine Ansage. Das heißt auf jeden Fall da einiges, was passiert. Du hast es auch schon erwähnt. Ihr habt verschiedenste Shops, ihr habt verschiedenste Märkte. Das heißt, da ist wirklich viel, was passiert, umso mehr freue ich mich da dann gleich mal tiefer reinzugehen und so ein bisschen mehr von deiner Erfahrung zu hören. Genau, vielleicht vorneweg, bevor wir dann reingehen, so jetzt kennen wir dich ja quasi schon mal, das ist ja schon mal cool. So jetzt noch mal ein bisschen mehr zu Bears with Benefits. Du hast gerade schon mal erwähnt, was ihr generell macht, also Nahrungsergänzungsmittel, aber lass uns da noch mal tiefer reingehen. Was sind konkret die Produkte, die ihr bei euch im Shop anbietet?
Genau, also wir machen Nahrungsergänzungsmittel in Form von Gummibärchen. Wir haben angefangen 2018 oder unsere beiden Gründerinnen haben angefangen 2018 mit MH-Vitaminen, also ein Vitaminkomplex, der dem zum Wachstum oder einfach zum Erhalt von schönen Haaren beitragen soll. Das ist auch nach wie vor einer unserer Bestseller. Mittlerweile haben wir aber um die 40 SKUs im Sortiment und sind auch sehr, sehr breit aufgestellt. Also wirklich weiterhin in diesem Beauty-Segment für Haare, Haut, Nägel und so weiter, aber auch im klassischen, sage ich jetzt mal, Nahrungsergänzungsmittelsegment mit einem Vitamin D beispielsweise, wo wahrscheinlich die meisten Leute in unserer Zeitzone so ein bisschen Mangel oder Probleme haben. Wir haben uns auch stark fokussiert auf den ganzen Bereich Frauengesundheit, Femhealth, haben dann da eine Linie bei PMS-Beschwerden für Schwangerschaft und danach, aber auch bis hin zur Menopause. Wir haben Produkte für Kinder, also sind da mittlerweile wirklich sehr, sehr breit aufgestellt und entwickeln auch ständig neue Produkte für gewisse Needs, gemeinsam mit unserer Ernährungswissenschaftlerin und der Ernährungsmedizinerin, mit der wir auch eng zusammenarbeiten.
Okay, das heißt aber, wenn man erstmal bei euch in den Shop reingeht, sieht es aus wie, ah, okay, das sind ja Gummibärchen, relativ teure Gummibärchen, fairerweise. Und wenn man dann genauer reinguckt, dann merkt man, okay, tatsächlich ist das nur das Äußere, die Verpackung quasi, wie man das zu sich nehmen kann, ein bisschen verspielter. In Wahrheit ist es aber, wenn man es runterbricht, eigentlich der klare Purpose oder das Ziel, Sinn und Zweck von Bears with Benefits, Nahrungsergänzungsmittel gezielt halt eben für bestimmte, Missstände ist das falsche Wort, aber halt eben Sachen, die einem fehlen im Körper, du hast es erwähnt, Vitamin D wahrscheinlich auch bei einem Sommer wie jetzt aktuell mehr denn je gebraucht bei vielen, aber auch andere Dinge, die halt eben gegebenenfalls zu wenig im Körper vorhanden sind, kann man dann halt eben mit euch angehen.
Genau. Also das ist auch sehr, sehr wichtig. Also gut, dass du das nochmal ansprichst. Es handelt sich wirklich um Nahrungsergänzungsmittel und nicht um eine Süßigkeit im klassischen Sinne. Wir haben da auch ganz strikte Einnahmeempfehlungen, also Verzehrsempfehlungen von einem bis zu maximal 4 Bärchen, je nach Sorte pro Tag. Wie du auch schon richtig gesagt hattest, werden unsere Bärchen wahrscheinlich ein bisschen zu teuer, wenn es jetzt wirklich klassische Süßigkeiten einfach noch nur wären. Die sind natürlich teurer wegen der Inhaltsstoffe. Und sind wirklich analog zu klassischen Pillen, Pulvern und so weiter, einfach eine andere Art, eine leichtere Art, Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Ich glaube, um die 60%, sagen Studien der Deutschen, tun sich schwer, Pillen zu schlucken. Und da wollen wir halt einfach unterstützen, dass man trotzdem seinen Körper mit den notwendigen Mikronährstoffen, Vitaminen und so weiter versorgen kann, wenn man sie denn braucht.
Okay, das wäre nämlich tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Wie kommt man da drauf, dann halt eben Nahrungsergänzungsmittel in quasi Gummibärchenform zu formen und zu geben quasi, aber tatsächlich halt eben vor dem Hintergrund, dass halt eben ja Nahrungsergänzungsmittel wahrscheinlich schon eine Art von Hürde mental bei vielen auslösen, ja. Aber dann nochmal mehr halt eben, wenn es dann so aussieht wie quasi ja verschreibungspflichtige Pillen oder ähnliches. Das heißt, da werden viele so ein bisschen zögern oder zurückschrecken, um diese Hürde zu nehmen, die Sorgen zu nehmen und tatsächlich den Leuten da so ein bisschen die Sorge zu nehmen, deswegen dann die Form des Gummibärchens.
Total, das ist natürlich auch ein Grund, ne, dass das Pillen, Tabletten und so weiter immer relativ oder oftmals relativ negativ konnotiert sind, einfach weil, wie du richtig gesagt hast, dass dieses Gefühl von, oh Gott, ich bin krank, ich muss Medikamente nehmen, hat. Was außerdem noch interessant ist, ist, dass Gummibärchen ein sehr gutes Trägermedium sind und eine sehr hohe Bioverfügbarkeit haben dann bei der Einnahme. Also ich muss, Disclaimer, ich muss sagen, ich bin definitiv nicht die Ernährungsexpertin. Ich habe alles, was ich über Nahrungsergänzungsmittel weiß, mehr oder weniger so on the go hier gelernt. Also da gibt es weitaus größere ExpertInnen als mich. Aber das sind so ein paar Gründe, warum wir uns eben damals, oder die beiden Gründerinnen besser gesagt, sich damals dafür entschieden haben, das in einem Gummibärchen zu entwickeln.
Mega gut. Also deswegen jetzt auch hier verstanden, warum quasi die Form Gummibärchen einerseits halt eben von dem Gefühl her was auslöst, aber auch in dem, was es halt im Körper auslöst, das einfach besser quasi in der Form dann funktioniert. Zielgruppe hattest du schon anklingen lassen, ne, am Anfang, dass halt eben starker Fokus halt eben auch auf die weibliche Zielgruppe ist, oder wie würdest du die beschreiben?
Ja, auf alle Fälle. Also das ist auch unsere Ausrichtung im Marketing. Unsere Zielgruppe ist hauptsächlich weiblich. Das sehen wir auch in dem Kundenstock, den wir haben. Sind der Hauptteil Frauen. Was dann aber so die Altersgruppe angeht, sind wir eigentlich relativ breit aufgestellt, weil wir eben so ein breites Spektrum anbieten. Wir fangen an mit einem All Clear My Dear Skin heißen, zum Beispiel unsere Vitamine für die Haut. Das kann auch viel, ein paar Problemhaut helfen, die man jetzt von mir aus ab 16 bis was ich wann hat, bis hin eben zu Produkten in der Menopause. Wir sehen auch einen sehr starker Teil unserer Zielgruppe sind auch Mütter, ne, für sie, die was für sich selber suchen, aber auch für ihre Kinder. Aber an sich, kurz zusammengefasst, auf alle Fälle sehr weiblich. Wir haben auch ein paar Männer in unserem Kundenstock, das auf alle Fälle auch, ne, klassisches Vitamin D, aber auch andere Vitamine, werden auch gerne von Männern gekauft, aber Hauptzielgruppe auf alle Fälle Frauen.
Okay, cool. Und dann, wie erreicht ihr die Leute? Wie seid ihr gewachsen? Wahrscheinlich, wenn man jetzt so auf das Marketing guckt, hat sich auch viel getan über den Startzeitpunkt. 2018 war wahrscheinlich noch so die Welle von Instagram, die man mitnehmen konnte. Mittlerweile sind wahrscheinlich die Kanäle so ein bisschen ausgeprägter, ne? Oder wie kommen Leute auf euch?
Ja, genau. Also angefangen hat es bei uns eigentlich ganz, ganz anders oder ein bisschen anders als bei anderen klassischen D2C-Brands, würde ich jetzt mal sagen. Also unsere beiden Gründerinnen haben tatsächlich angefangen auf Amazon, eben mit den H-Vitaminen damals, haben da eben anhand des Kundenfeedbacks auch das Produkt ständig weiter und weiterentwickelt und verbessert. Sind dann relativ schnell in den Retail gekommen tatsächlich, waren bei Douglas gelistet, später dann auch bei DM. Mittlerweile sind wir auch bei Rossmann und noch ein paar anderen in Deutschland und außerhalb Deutschlands unterwegs. Das heißt, und dann ist erst D2C dazu gekommen. Mittlerweile ist D2C, also unsere Online-Shops, tatsächlich der größte Teil unseres Umsatzes und auch der Bereich, um den ich mich unter anderem kümmere. Und da kommen die Kundinnen, die NutzerInnen auch relativ klassisch, würde ich sagen, mal drauf. Also wir sind sehr, sehr stark, wie du ja auch schon richtig gesagt hast, weiterhin auf Instagram unterwegs, sei es mit Paid Social Ads, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat teilweise in manchen Ländern. Wir machen auch sehr, sehr viel Influencer-Marketing. SEA und SEO sind natürlich auch sehr, sehr wichtige Kanäle für uns. Und dann natürlich, wenn es um die Bestandskunden Akquise geht, beziehungsweise den Zweitkauf zu incentivieren, ist natürlich CRM. Da arbeiten wir mit E-Mail-Marketing ganz klassisch, aber auch mit WhatsApp-Marketing. Ist auch ein super wichtiger Kanal für uns.
Okay, also das heißt auf jeden Fall ein sehr breiter Mix mittlerweile, aber du hast ja auch schon erwähnt, das klang schon so ein bisschen durch. Es ist auf jeden Fall ja auch, ihr seid ein großes Unternehmen, entsprechend auch einiges an Kundinnen und Kunden, die halt eben dann bei euch bestellen. Deswegen, da gibt es einfach dann diese Diversität halt eben auch im Marketing-Mix. Influencer-Marketing war ja auch ein großes Thema auf dem Meetup in München, wo Eva ja drüber gesprochen hat. Ihr habt ja auch da ich weiß gar nicht mehr genau, was es für eine Zahl war, aber ich glaube fast dreistellig pro Kooperation. Irgendwie pro Monat oder was war das?
Ja, auf alle Fälle dreistellig pro Land, pro Monat. Also das glaube ich noch nicht in allen Ländern, aber meine Kollegin Eva weiß da mehr. Genau, aber haben sehr, sehr viele Kooperationen und vor allem eben auch Performance getrieben. Ne? Das ist das, glaube ich, was uns im Influencer-Marketing, ohne dass ich jetzt eine große Influencer-Marketing-Expertin bin, so ein bisschen ausmacht.
Ja, mega spannend auf jeden Fall. Und dann auch eben, was du gesagt hattest, ne, dass ihr eigentlich tatsächlich, der Online-Shop war erst gar nicht relevant, sondern ihr seid den Weg andersrum gegangen über, Amazon am Anfang, glaube ich, stand es, ne? Und dann halt eben über Retail rein in den eigenen Online-Shop. Klassischerweise ist ja eher andersrum, dass jetzt mittlerweile viele Online-Shops versuchen, so ein bisschen sich zu verbreitern, andere Verkaufskanäle zu finden und dann halt eben in den Offline-Ladengeschäft quasi Retail reinkommen wollen. Ihr wart schon längst präsent und es hat sich dann aber irgendwie entwickelt, dass es einfacher für euch war, eure Story, eure Message, eure Marke zu präsentieren über den Online-Shop als Verkaufskanal.
Absolut. Ich meine, was wir schon auch immer gemerkt haben und auch nach wie vor merken, ist, dass sich die Kanäle auch gegenseitig unterstützen. Also sei es jetzt die reinen D2C-Marketing-Kanäle, als auch, wenn man jetzt sagt, die Online-Shops und ein Retail und ein Amazon, dass zum Beispiel eine Listung bei DM auch ein großer, großer Trust-Faktor ist bei deutschen potenziellen KundInnen, dass man halt einfach merkt, soweit unsere Hypothese, okay, wenn das bei DM im Regal steht, dann muss das schon was Gutes sein, dann kann das nicht irgendwie das x-beliebige Dropshipping-Produkt aus China, blöd gesagt, sein. Also das hat uns schon auch in D2C geholfen, glaube ich. Und umgekehrt also wahrscheinlich auch.
Das ist so eine Art Gütesiegel, ne? Also irgendwie, ihr müsst ja irgendeine Art von Prozess durchlaufen. Es wird ja nicht jedes Produkt quasi gelistet. Das heißt einerseits, was die Produktqualität angeht, aber auch andererseits ja auch wieder Größe und Co. So ein bisschen wie halt irgendwie bei TV-Werbung, wo man ja auch annimmt, okay, nicht jede Brand ist quasi im Fernsehen oder in bestimmten Kanälen aktiv. Das heißt, da strahlt auch ein bisschen mehr mit als nur die reine Sichtbarkeit oder der reine Verkaufskanal.
Absolut.
Ja, okay, cool. Das heißt, so ein bisschen verstanden halt eben, das ist vor allem der Grund, warum ich auch immer ganz gerne hier auch im Podcast danach frage, was so eure Marketingkanäle sind und welche Rolle der Online-Shop hat, sind genau diese Themen, okay, der Online-Shop am Ende ist ja auch nur ein Kanal oder ein Vehikel und spannend natürlich auch, je nachdem, von wo die Leute zu euch in den Shop kommen, desto relevanter oder irrelevanter sind bestimmte Seiten oder bestimmte Nachrichten, die halt positioniert werden auf den Seiten. Deswegen finde ich das immer spannend, diesen Kontext vorneweg zu haben, bevor wir dann gleich ja noch tiefer reingehen in den Online-Shop. Ganz kurz, du hast schon mal so zwischendrin ein paar Größennummern gesagt, so allein dein Team, 15 Leute, lässt schon mal davon zeugen, dass ihr auf jeden Fall ein bisschen größer seid. Du hast das erwähnt mit den Zahlen von Influencer Kampagnen und den Anzahl an verschiedenen Shops und Märkten. Gibt es irgendwie noch was anderes, wo man sagen kann, okay, darüber kriege ich ein Gefühl dafür, wie groß eigentlich Bears with Benefits mittlerweile ist, so der Online-Shop?
Ja, also wir sind wirklich stark gewachsen jetzt die letzten Jahre. Vielleicht von der Mitarbeiterzahl, wir sind insgesamt über die ganze Company jetzt um die 60 Leute. Vielleicht als Vergleichswert, wie ich angefangen habe, vor etwa 3,5 Jahren waren wir, glaube ich, zu 7. Das ist schon,
okay,
schon,
das ist also schon
recht.
Eine Ecke.
Ja, genau. Es ist schon recht schnell gewachsen. Vom Umsatz bewegen wir uns jetzt die letzten Jahre eigentlich immer bei einem zweistelligen Millionenbetrag jährlich, genau über alle Kanäle. Und haben jetzt die letzten Jahre tatsächlich auch immer geschafft, über 100% year over year zu wachsen. Bin gespannt, wo der Weg noch hinführt. Aber auf alle Fälle, die letzten Jahre waren sehr, sehr gut für uns.
Also da kommen wir dann auch wieder zu dem Thema, ne? Es passiert viel, es ist viel, was parallel auch irgendwie passiert. Insofern da der rote Faden halt eben von damals, von den Events jetzt hier auf jeden Fall im Shop, auf jeden Fall wird es nicht langweilig. Ja. So.
Nee.
Cool. Ja, dann haben wir doch mal so ein bisschen so einen Kontext schon mal zu dir, zu Bears with Benefits. Dann lass uns doch mal reingehen konkret in den Online-Shop. Du hast ja schon erwähnt, Online-Shop, ein relevanter Kanal, tatsächlich extrem relevant geworden.
Ja.
Wie geht ihr das ganze Thema Online-Shop an? Du hast jetzt schon erwähnt, okay, 15 Leute, wobei von den 15 Leuten ja auch ein Teil, glaube ich, Performance-Marketing auch ansässig quasi ist und das macht. Wie seid ihr sonst generell aufgestellt? Wie geht ihr das Thema Online-Shop an?
Ja, also wir haben, wie ich angefangen habe, damals sehr, sehr viel mit Agenturen zusammengearbeitet, was den Online-Shop angeht, aber was ehrlicherweise auch Marketing angeht und sonstige Dinge. In letzter Zeit, in den letzten Jahren, haben wir eigentlich immer daran gearbeitet, so viel wie möglich in-house zu ziehen. Das ist auch so ein bisschen atypisch. Also wenn ich mit anderen Unternehmen unserer Größe rede, ist es sehr oft anders gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, unser Weg ist der absolut richtige, aber es ist momentan der richtige für uns auf alle Fälle. Genau, das heißt, das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, was uns teilweise ein bisschen schneller, dynamischer macht, andererseits aber auch viele, viele Challenges mit sich bringt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also vor allem eben, was die Entwicklung des Shops angeht, was zu Features angeht, müssen wir halt erst einmal uns in-house auch hinsetzen und das Ganze dann versuchen zu entwickeln. Also das sind schon auch Challenges, die wir haben, aber grundsätzlich versuchen wir wirklich alles im eigenen Team umzusetzen, gemeinsam uns hinzusetzen, zu schauen, okay, ne, Kosten, Nutzen, dementsprechend Priorisierung, was machen wir wann?
Okay, das heißt aber, ihr habt quasi wirklich dann einen eigenen Entwickler, eine eigene Entwicklerin,
Ja.
die sich dann konkret um euren Shop kümmert und da gezielt dann immer Sachen einarbeitet.
Genau, wir haben zwei Entwickler momentan in meinem Team und wir suchen gerade. Also falls das jemand hört, der sich angesprochen fühlt, schreibt mir auf LinkedIn. Genau, es ist sehr, sehr schwer, wie wahrscheinlich die meisten wissen, generell gute Leute zu finden, aber vor allem gute Entwickler noch zu finden. Wir hatten sehr, sehr viel Glück mit den beiden, die wir haben, aber brauchen auf alle Fälle da auch noch Support, idealerweise in-house. Genau, aber so funktioniert das bei uns derzeit.
Okay, cool. Also das heißt wirklich da mittlerweile ein Wissen aufgebaut intern,
Ja.
das ganze Thema ownend. Was sind so, wenn wir jetzt, wir haben ja gerade schon über die Marketingkanäle gesprochen, wie die Leute quasi zu euch in den Shop kommen. Welche Seiten sind deiner Meinung nach so die wichtigsten Seiten bei euch im Online-Shop?
Sind natürlich alle super wichtig.
Ja.
ja, wenn es jetzt wirklich um die ersten Eintrittspunkte geht, sind eigentlich unsere wichtigsten Seiten, beziehungsweise die Seiten, die wir im Marketing am meisten verwenden. Tatsächlich Collections, also Kategorieseiten, Product Listing Seiten in dem Sinne, genau, wo wir einfach dann eine Auswahl an Produkten beziehungsweise Bundles. Wir arbeiten auch sehr, sehr viel mit Bundles anzeigen, mit einem schönen Header, der ein bisschen das Produkt erklärt oder die Promo, die Kampagne, die wir gerade laufen haben. Und was dann natürlich auch noch wichtig ist oder sind die Produkte-Teilseiten. Also je nach Marketingkanal macht eine Collection oder eine Produkte-Teilseite tatsächlich mehr Sinn. Und das sind so unsere Seiten, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich Homepage, vor allem bei alles, was die Brand angeht, Google Brand Search und so weiter. Direct Traffic ist super wichtig auch, aber wo der meiste Traffic raufgeht, sind eindeutig Collections und Produkte-Teilseiten.
Okay, spannend. Das heißt aber, ihr baut so ein bisschen oder nutzt eure Kategorieseiten auch als wirklich Landingpages dann.
Ja,
Das heißt, da ist ein
absolut.
bisschen mehr Infos sogar drauf oder ein bisschen mehr Storytelling, Emotionen als jetzt nur eine reine typische Kategorieseite, wie man sie kennt, wie sie vielleicht von so einem klassischen Template von Shopify kommt, wo eigentlich nur ein Produkt neben dem anderen aufgelistet ist.
Jein, also wir nutzen da schon eigentlich die klassische Lösung von Shopify, ohne da groß was custom gebaut zu haben. Aber wir nutzen halt den Header sehr stark und schauen, dass wir da dann das Wichtigste kommunizieren, dass wir einerseits eine Brand kommunizieren, aber auch kommunizieren, dass es ein Gummibärchen ist, mal auch mit Modelgesichtern, die das Produkt in der Hand halten, weil wir da halt schon auch merken, ne, diese Emotion wollen wir weitertragen. An sich, wenn man praktisch unter dem Header ist, ist es dann wirklich eine klassische Kategorieseite von Shopify, ein Produkt neben dem anderen. Und da versuchen wir dann wirklich einen guten Mix abzubilden von Bestsellern natürlich, ne, weil da tendenziell eine höhere Conversion Rate dann auch haben bei NeukundInnen. Und auch arbeiten wir ehrlicherweise oftmals mit einem klassischen Decoy, das heißt mit einem größeren Bundle wirklich in der ersten Reihe, wenn nicht als erstes Produkt, um auch zu schauen, dass wir generell Thema AOV, eine Average Order Value, dass wir den halbwegs hoch halten und da spielen wir dann immer wieder so ein bisschen rum und testen auch einiges.
Okay, spannend. Das heißt also, ihr guckt bewusst, das glaube ich auch bei vielen Shops immer, wenn man drauf guckt, gar nicht so ein Fokus, weil es einfach so viele verschiedene Themen gibt, um die man sich kümmern muss. Und dann ist halt, vergisst man schnell manchmal so ein bisschen, ja, wie eigentlich so die Produktauflistung ist. Also ihr guckt konkret halt eben auch, okay, wie setzt ihr den Preisanker, indem ihr dann bestimmte gezielte, ja, Sets nach vorne setzt, die halt einen gewissen Wert haben, worin dann halt eben die nachfolgenden Produkte günstiger wirken oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also beispielsweise machen wir es so. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, machen wir auch nicht immer so. Also passiert uns auch, dass es dann mal unter den Tisch rutscht und wir uns dann denken, oh, haben wir uns länger nicht mehr angeschaut. Aber das ist so eine Herangehensweise, die wir oft nutzen, dass wir eben mit größeren Bundles arbeiten. Andererseits arbeiten wir dann auch oft wirklich mit einer Collection, wo wir nur Einzelprodukte featuren und gar keine Bundles. Wenn wir zum Beispiel in ein Segment gehen, wo wir jetzt hauptsächlich potenzielle neue Kundinnen haben, da muss man immer so ein bisschen diesen Sweet Spot finden zwischen hoher AOV und hoher Conversion Rate. Idealerweise beides, ist klar, aber halt auch immer, nicht immer beides machbar. Also da testen wir auch sehr viel und probieren einfach rum und mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht.
Okay, spannend. Das heißt, da so ein bisschen dieser Trade-off zwischen, okay, hohe Werte sind natürlich vielleicht ein bisschen abschreckender, schlagen dann in die Conversion Rate ein. Aber wenn ihr halt quasi viel convertet, aber zu einem geringen durchschnittlichen Warenkorbwert, dann ist natürlich auch schwierig. Also ist irgendwie so ein Testen, was ihr dann immer macht.
Genau.
Okay. Wie sieht das aus eigentlich so bei euren Themen? Du hast ja vorne auch dann am Anfang des Gesprächs so ein bisschen mal erzählt, wie eure Produkte sind und was so quasi für welche Bereiche ihr Nahrungsergänzungsmittel anbietet. Das würde ja ideal eigentlich auch passen für so Themenwelten als Einstiegspunkte, ne? Rund um irgendwie das Thema, ich glaube, du hast was mit Haut zum Beispiel gesagt, du hast auch andere Themen gesagt, dass man da halt wirklich mehr als nur das Banner, sondern wirklich so ein Storytelling drumherum macht, wenn man sich das überlegt. So ein Foodspring macht das ja auch ganz viel mit halt eben so Themenseiten irgendwie Muskelaufbau, Fettreduktion, gesunder Lebensstil und dann gibt es immer so eine Mischung aus quasi Content, Blogartikeln und auch dann Produktplatzierungen. Habt ihr in die Richtung auch schon mal was ausgetestet? Ist das einfach wirklich quasi zu ineffizient, weil Leute ja eh schon irgendwie über euch, über die Marketingkanäle gehört haben oder einfach ein Thema, was gar nicht so relevant ist?
Ja, um ganz ehrlich zu sein, super viel haben wir in die Richtung noch nicht getestet. Schon immer mal wieder so ein bisschen auch mit Content zu spielen. Allerdings noch nicht so viel in dem Kontext jetzt. Was wir aber schon immer wieder nutzen, ist wirklich unsere Expertise zu platzieren. Ich habe ja, glaube ich, eingangs schon ganz kurz gesagt, dass wir mit einer Ernährungswissenschaftlerin, sowie auch mit einer Ernährungsmedizinerin zusammenarbeiten. Und wir merken, dass es hauptsächlich im deutschsprachigen Raum zum Beispiel super gut funktioniert, dass wir einfach nochmal platzieren, hey, schau mal, ne, wir wissen schon, wovon wir reden und wir arbeiten mit den Personen zusammen. Also das im Sinne von Content featuren wir schon auch sehr viel. In Deutschland beispielsweise auch auf der Produkte-Teilseite. Weil wir das auch AB getestet haben und das einen Uplift gebracht hat in der Conversion Rate. Also sowas schon. Anderen Content gerade weniger. Was du gesagt hast, dass wir so ein bisschen nach Need clustern, das machen wir ganz klassisch in der Navigation auch, dass wir sagen, okay, ne, für deine Haare, dann haben wir eine eigene Kategorieseite, wo wir halt die Produkte, die für Haare sind, auflisten, das gleiche für Haut, für Frauengesundheit und so weiter und so fort. Also da nutzen wir es ein bisschen, allerdings wirklich mit starkem Produktfokus und weniger auf Content.
Okay, cool. Also mega spannend auf jeden Fall, das zu hören. Und auch spannend tatsächlich der andere Punkt. So, ich wollte nämlich auch jetzt als nächstes quasi rübergehen zur Produktseite, um zu hören mal, okay, Kategorieseite verstanden, viel Fokus auf, dass die Produkte als solche, eben den Banner zu nutzen für emotionales Setting und Co., aber dann relativ schnell diesen Einstieg in die Produkte zu schaffen. Und da spielt ihr eher mit der Platzierung von welchen Produkten vorne, welche hinten. Wie sieht das auf der Produktseite aus in Sachen Content? Kommt da so ein bisschen mehr Storytelling, weil dann ja die Leute quasi ihr Produkt gefunden haben, das sie ganz spannend finden und dann auf der Produktseite wird dann nochmal ein bisschen Storytelling gemacht oder auch da eigentlich völlig egal, so, sondern eher so das Vertrauen aufbauen und dann die Leute zum Kauf bewegen oder was sind so da deine Erfahrungen?
Ja, also so klassisches Storytelling würde ich jetzt sagen, machen wir tatsächlich nicht. Also zumindest nicht so, wie ich Storytelling jetzt interpretieren würde. Aber auf der Produktteilseite spielen wir schon ein bisschen mehr Erklärbär, sagen wir immer so ein bisschen intern. das wäre halt wirklich auch nochmal so ein bisschen, ne, was ist denn das jetzt? Wie viele Stück pro Tag soll ich denn davon konsumieren? Was sind denn die Inhaltsstoffe? Was sind denn, also im Nahrungsergänzungsmittelbereich arbeitet man auch mit sogenannten Health Claims, also das sind zugelassene Aussagen pro Inhaltsstoff. Damit arbeiten wir auch sehr viel. Also sagen, ne, Biotin trägt zum Erhalt normaler Haare, Nägel, Haut, glaube ich, bei. Und einfach noch so ein bisschen, nach was schmeckt das auch? Also auch so ein bisschen emotionaler werden. Das machen wir. Wir schauen uns dann auch immer wieder in Screen Recordings so ein bisschen an, okay, lesen die Leute denn überhaupt unsere Produktbeschreibungen? Und was auch ganz lustig ist, ist, dass das von Land zu Land total unterschiedlich ist. Also in Deutschland zum Beispiel wird viel, viel mehr gelesen als in Italien. Kommen viel, viel mehr Kundenanfragen im Customer Service dann an, ne, wo Fragen gestellt werden, wo wir sehr sagen, das steht ja eigentlich da, aber okay. Aber das ist jetzt okay, nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Was wir auf den Produktteilseiten sonst schon auch stark mitarbeiten, sind wirklich Vertrauensverstärker, weil am Ende des Tages ist es Nahrungsergänzungsmittel. Es ist jetzt nicht irgendwas, also man muss schon ein bisschen aufklären und auch wirklich zeigen, ne, die Expertise, die ich ja schon genannt habe, aber auch andere Dinge. Wir haben zum Beispiel eine 100-Tage-Geld-Zurück-Garantie, die wir auch sehr, sehr stark featuren. Auf der ganzen Webseite eigentlich. Wir haben unsere Dr. Anne Latz, die da auch auf den Produktdetailseiten nochmal drauf ist. Wir arbeiten mit welchen Bezahlmethoden wir da anbieten, um da auch nochmal so ein bisschen Trust zu bieten und noch ein paar andere Dinge. Also das ist super wichtig auch, haben wir gemerkt und haben wir auch bei den Tests rausgefunden teilweise.
Okay, mega. Also da kommen auf jeden Fall verschiedenste Sachen, die ich als quasi als Takeaway für mich mitnehme hier. Einerseits Lokalisierung an die jeweiligen Märkte ist nicht nur eine leere Phrase, sondern ist tatsächlich hier anhand der Beispiele, die du genannt hattest, so wirklich was Greifbares. So der Unterschied zwischen italienischem Konsumverhalten oder irgendwie nicht Konsumverhalten, sondern irgendwie Browsingverhalten quasi und Entscheidungsfindung versus halt Deutschen ist relevant und entsprechend natürlich macht es Sinn, nicht nur irgendwie die Sprache zu übersetzen, sondern wirklich auch die Darstellung der Produkte anders anzugehen. So, dein Beispiel zeigt das, glaube ich, ganz gut und ich wette, du hättest wahrscheinlich auch noch andere Beispiele, wie sich da Märkte unterscheiden oder kommt dir da noch was kurz, so ganz spontan in den Kopf?
Boah, ich denke gerade nach.
Sonst reichen wir das nach quasi.
Passt. Ja, wir reichen es nach, ja. Genau. Das ist immer so eine, das ist wie so eine klassische Prüfungssituation. Wenn ich da gefragt werde, dann weiß ich nichts und sonst habe ich dann immer 10 Beispiele im Kopf. Nee, leider tatsächlich kommt mir nichts.
Nee, aber ich meine, alleine das Beispiel ist halt mega spannend, ne? Die Art und Weise, okay, wie viel werden eigentlich Informationen konsumiert, wie viel wollen vielleicht auch Leute so. Das heißt, wenn man den Deutschen das dann wegnehmen würde, dann ist das irgendwie ein bisschen shady vielleicht sogar, ne? Warum sagen die nichts darüber? Warum sind die intransparent? Während andere vielleicht dann denken, ja, okay, so warum labern die mich zu quasi mit diesen ganzen Informationen. Ich will doch einfach nur das Produkt kaufen. Deswegen das mega spannend und nochmal quasi ein bestes Beispiel, halt eben das greifbar zu machen, warum es so spannend ist, halt eben ja nicht nur zu übersetzen, sondern wenn man in verschiedene Märkte geht, auch drüber nachzudenken, wie man das Ganze halt eben in die verschiedenen Regionen halt eben auch anpassen kann. Dann das andere, was du ja gesagt hattest, war eben vor allem Fokus gar nicht so sehr vielleicht die Storytelling, gar nicht so sehr erzählen, wer die Leute hinter der Marke sind oder irgendwie was die Marke besonders macht, sondern der Fokus auf zwei Themen, nämlich eben diesen Education-Teil, so, du hast erwähnt halt, ne, wozu brauchst du dieses Nahrungsergänzungsmittel vielleicht, wobei hilft das und dann auch eben darüber educaten, das andere aber ganz, ganz klar, so dieses Thema Vertrauen, Vertrauen steigern, Vertrauen aufbauen und da hast du verschiedene Elemente erwähnt. Ist das so generell grob gesprochen korrekt oder bin ich hier komplett falsch?
Nee, total. Also Vertrauen, okay. Das haben wir zum Glück schon relativ zeitnah identifiziert, dass es absolut ein wichtiger Faktor bei uns ist oder wahrscheinlich generell in der Branche super wichtig ist. Wenn wir jetzt Schuhe verkaufen würden, wäre es wahrscheinlich was anderes. Also das ist super wichtig zu zeigen, ne, wer steckt dahinter, was ist es eigentlich, wir wissen, wovon wir reden, darauf legen wir sehr viel Wert.
Okay, cool. Und du hast das Beispiel auch schon genannt und wenn man auf eure Produktseiten geht, sieht man es auch direkt, dieser Abschnitt, wo quasi für euren, ist es eine Art Quiz oder so ein Beratung ist das, ne? Mhm. Mit Dr. Anne Latz, glaube ich, heißt sie, die dann halt eben Fragen beantwortet.
Genau, das ist unser Beauty- und Nutrition-Test, den wir wirklich schon sehr, sehr lange haben. Funktioniert, wie du richtig gesagt hast, ähnlich wie ein Quiz. Also man beantwortet ein paar Fragen auf unserer Webseite zu nur seinem Lebensstil beispielsweise. Wie ist mein Schlaf? Habe ich irgendwelche Beauty-Bedürfnisse? Wenn ja, sind die ja bei Haut, bei Haaren, bei Nägel, was auch immer. Wie schaut meine Ernährung aus? Ernähre ich mich vegetarisch, vegan oder omnivor? Ernähre ich mich ausgeglichen? So ist so generell einfach so ein paar Fragen zum Lebensstil. Wenn man das gemacht hat, kriegt man anschließend ein personalisiertes E-Book zugeschickt. Das ist alles komplett kostenlos. Also wir wollen da wirklich auch in Vorleistung gehen. Und dann eben bekommt man dieses E-Book, wie ich gesagt habe, zusätzlich zu Produktempfehlungen natürlich, weil am Ende des Tages wollen wir auch was verkaufen, das ist klar, not gonna lie, aber wir wollen halt wirklich da auch nochmal dieses E-Book nutzen, um zu zeigen, schaut mal, es geht uns am Ende des Tages auch wirklich nochmal darum zu zeigen, wir wissen, wovon wir reden. Und es ist Nahrungsergänzungsmittel, was wir verkaufen, nicht Nahrungsersatz. Am Ende des Tages ist es trotzdem wichtig, dass du dich ausreichend bewegst, dass du genügend Wasser trinkst, dass du dich halbwegs ausgewogen ernährst. Und dann kann das zusätzlich nochmal unterstützen. Also das ist uns schon auch wichtig, da transparent zu sein. Und eben, wie ich gesagt habe, auch so ein bisschen in Vorleistung zu gehen. Ne? Das ist ein gutes Instrument, im Endeffekt auch dieser Beauty-Test, um Leads einzusammeln. Also wir gehen da auch sehr stark zum Beispiel auch mit Meta-Ads auf die Neukundenakquise zu sagen, ne, mach mal den Test und schau mal, was dir fehlt. Und dann sehen wir, dass da dann auch, haben wir eine sehr gute Conversion Rate drauf und gewinnen so auch wirklich immer noch, auch in Ländern wie Deutschland und Italien, wo wir mittlerweile ja schon relativ groß sind, nach wie vor gut Neukunden. Also ist super.
Okay, spannend. Das heißt also wirklich so dieses, macht ja Sinn, ne? Also irgendwie alle Entscheidungen rund um die Gesundheit, das wird wahrscheinlich nicht irgendwie so spontan, impulsiv bei den meisten Menschen gemacht, sondern es ist halt irgendwie so ein bisschen so dieses, okay, ich will mich erstmal damit auseinandersetzen, deswegen so Mikro-Conversions kreieren, wo dann halt Leute so ein bisschen an die Hand genommen werden, ihr sammelt Leads ein, die kriegen so Education-Pieces quasi und dann geht halt viel über E-Mail-Marketing, Automatisierungsflows wahrscheinlich, ne?
Genau, das läuft dann über E-Mail-Marketing.
Welches Tool nutzt ihr da?
Klaviyo. Muss ich aber auch Disclaimer, ne, ist auch nicht mein Bereich. Das macht auch eine Kollegin bei uns. aber wir arbeiten mit Klaviyo und was ich weiß, sind wir auch relativ happy damit.
Ja, genau. Also weil es ist so das klassische Tool tatsächlich, ne, ja. Was halt eben viel genutzt wird, wo man auch genau diese Automatisierungsflows und Segmentierung halt extrem gut einsetzen kann. Und spannend natürlich in eurem Fall, du hast erwähnt, diese Personalisierung auch, die Synchronisierung einerseits zu Shopify, aber auch den anderen Apps halt eben, die es so gibt, wo man dann auch viele Informationen nochmal rüberspielen kann und dann am Ende, ja, es fast schon so eine Datenkrake wird. So das Tool für das Quiz, ist das ein klassisches Typeform quasi?
Ja.
Oder?
Das ist tatsächlich Typeform, ja.
Okay, nice. Also da gibt es nämlich verschiedenste. Wir hatten auch mal hier X zu Gast im Podcast und auch im Webinar und die haben auch lange Zeit Typeform genutzt. Wir hatten auch mal Restube dabei. Die haben, glaube ich, so dieses bisschen advancedere Tool von Shopify selbst genutzt. Also nicht von Shopify, sondern eine Shopify-App. Ich weiß gerade nicht ganz genau mehr, wie es heißt, aber das so das klassische, wenn man irgendwie, oder das führende Tool, da ist ganz spannend, dass die wohl auch noch so Pixel setzen können, sodass man dann Retargeting und ein paar andere Sachen machen kann, sodass dann über das reine Informationsweitergabe, wie es bei Typeform ist, aber ja, also okay, cool, das ist nämlich immer ganz spannend, so nicht, dass wir irgendwie hier davon profitieren, dass Tools genannt werden, sondern aber ich finde es immer ganz spannend halt zu hören, so was eigentlich die Tools dahinter sind, weil wenn man das hört, dann manchmal halt eben auch sagt, ja okay, cool, will ich selber ausprobieren oder ich habe lange Zeit schon mal nach so einem Tool gesucht, aber weiß nicht genau, ob das dann eben custom gebaut ist oder ob man auch nicht irgendwas Einfaches nutzen kann, deswegen das spannend zu hören, Typeform, ihr, so läuft damit ganz gut.
Ja, also läuft ganz gut. Wie gesagt, das Setup ist jetzt wirklich auch schon lange Zeit so, wie es jetzt ist. Heißt nicht, dass wir uns nicht immer wieder anschauen, was gibt's denn sonst so am Markt. Von dem her fand ich das jetzt auch super interessant, was du da gesagt hast. Werde ich auf alle Fälle nochmal ein bisschen reintauchen.
Octane AI heißt es, glaube ich. Ich habe gerade mal nachgedacht. Octane. O-C-T-A-N-E. Ich glaube AI oder IO. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
Okay, cool. Ja, werde ich auf alle Fälle mal weitergeben, werden wir uns auch mal anschauen, weil nur weil es für uns momentan noch ganz gut läuft, heißt ja nicht, dass wir uns nicht verbessern können. Also da sind wir auch immer wieder offen für Ideen.
Gibt es sonst noch irgendwie Tools und Apps, wenn wir jetzt mal so ein bisschen reingucken, quasi hinter die Kulissen von euch in den Motorenraum? Was ist so die eine App, wo du sagen würdest, okay, seitdem ich die gefunden habe, ist alles anders. Ist das natürlich so ein bisschen vielleicht extrem.
Ja,
wird es wahrscheinlich keine geben, aber oder gibt es irgendwie eine App, wo du sagst, okay, die hat mittlerweile extrem viel Mehrwert gebracht oder ein bestimmtes Tool?
Also wir arbeiten mit den klassischen Shopify-Apps, die wahrscheinlich die meisten haben, ne? Also was eine der besten ist oder die easieste vom Setup her, finde ich auch immer zum Beispiel Metapixel, weil wenn man jetzt das Pixel custom bilden muss, ist immer ein bisschen schwieriger. Also das sind so die Klassiker. Wir arbeiten natürlich mit einem Fairing als Post-Purchase-Service, finde ich auch super. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, was so wirklich ein Game-Changer bei einer App ist, würde ich tatsächlich sagen, wird es ein bisschen technisch, eine SEO-App. Ich weiß jetzt ehrlicherweise auch nicht auswendig, wie die richtig heißt. Jedenfalls geht es darum, die Ahrefs-Lang-Tags, falls das jemandem was sagt, korrekt zu setzen über Multiple Stores. Also wir arbeiten ja mit Expansion Stores und nicht mit Markets. Und da hatten wir bisher wirklich eine Lösung, die wir einfach custom build und musste dann wirklich manuell gepflegt werden. Und irgendwann, bei einer gewissen Anzahl an Produkten, an Bundles, an sonstigen Pages, die wir Collections, die wir alle haben in den einzelnen Online-Shops, wirst du nicht mehr fertig. Und es ist extrem fehleranfällig. Es dauert extrem lange. Und da haben wir jetzt tatsächlich eine App gefunden, wo immer noch ein bisschen manueller Prozess dahinter ist. Also das ist klar, jetzt ganz automatisiert funktioniert es auch nicht. Aber das spart extrem viel Zeit. Deshalb würde ich sagen, das ist tatsächlich, die haben wir erst dieses Jahr gefunden tatsächlich, unser Gamechanger bisher gewesen dieses Jahr.
Okay, das heißt so Hreflang kann man sich so, die Tags kann man sich so vorstellen, wahrscheinlich wie eine Vernetzung, dass man eben sagt, ihr habt ja verschiedene Stores halt eben für euer internationales Setup, also genau. Wir hatten gerade Italien gehört, dann gibt es Deutschland, dann gibt es noch, welche Länder habt ihr noch?
Wir sind genau in Deutschland, in Italien, das sind unsere beiden größten Märkte derzeit. Dann sind wir noch in der Schweiz, Österreich nehmen wir bei Deutschland mit als Disclaimer noch. Genau, in der Schweiz, in Spanien, in den Niederlanden, in Frankreich und in UK tatsächlich seit Februar auch.
Okay, also eine gute Fülle an verschiedenen Shops, die es da zu betreuen gibt. Und quasi damit Google dann versteht, dass das halt eben das Produkt in dem einen Store komplett das identische ist, aber halt für eine andere Sprache oder einen anderen Markt der Shop halt eben dupliziert wurde, damit es da nicht Abstrafungen gibt, dass ihr quasi euch gegenseitig kopiert oder irgendwie als Competitor gewertet wird, sondern dass da eben ein Zusammenhang besteht. Das sind diese Hreflang-Tags, die dann eben so eine Vernetzung quasi von den verschiedenen Shops und Produkten halt eben miteinander einherbringt, ne? So grob.
Genau. Sehr gut erklärt. Das hätte ich selber nicht so gut erklären können. Also danke dafür. Genau, super wichtiges Thema, super nerviges Thema, wie ich finde, aber super wichtiges Thema eben für Google, um zu verstehen, was ist praktisch die lokale Version, welcher Seite, was muss ich ausspielen, idealerweise.
Ja, total. In welchem so ein Land. So ein stumpfes Ding, wo man denkt, okay, ist doch eigentlich offensichtlich, aber irgendwie muss es trotzdem gepflegt werden.
Ja.
So eine Fleißarbeitsaufgabe. Ja, okay, cool, spannend auf jeden Fall. Das war ein Tool, was oft hier noch nie genannt wurde. Oft wurde halt so ein Post-Purchase-Abfrage genannt, so ein Fairing zum Beispiel. So ein Klaviyo natürlich auch oft genannt, auch ein paar andere, die öfters genannt werden oder wurden. Okay, gibt es sonst irgendwie noch so Learnings rund um den Shop, rund um Shopify, wo du sagst, okay, boah, das war so ein Aha-Moment oder irgendwie bestimmte Learnings, die du dieses Jahr gemacht hast?
Auch eine schwierige Frage, finde ich. Also bestimmt, aber es passiert irgendwie gerade so viel, dass man manchmal die banalsten Sachen vergisst. Wir haben ehrlicherweise dieses Jahr so ein bisschen verstärkt angefangen, generell AB-Tests im Shop zu machen. Da hatten wir vorher, wie ich finde, ein bisschen zu wenig gemacht, hatten auch die Ressourcen nicht dafür. Und da
was
kommen immer wieder VWO, also Visual Website Optimizer, so immer ein Zungenbrecher. Genau, und da kommen immer wieder Sachen raus, wo ich überrascht bin. Wobei mir jetzt natürlich auch wieder kein konkretes Beispiel einfällt. Na, super.
Sehr gut. Ich wollte gerade ansetzen, du hast es schon erahnt, wahrscheinlich, dass ich jetzt gerade ansetzen wollte und sagen, ach, das ist ja spannend. Dann irgendwie, was waren so die größten Überraschungen, was waren so die größten Aha-Momente? Wir hatten hier mal Black Roll auch zu Gast neulich. Die Antonia hat dann so ein bisschen darüber berichtet. Und ich glaube, bei denen war tatsächlich so der erfolgreichste Test bislang, der relativ unspektakulär, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, einfach eine USP-Auflistung auf der Produktseite, die nochmal oder die so sagen, irgendwie so und so viele Tage Garantie und irgendwie, also so relativ unspektakulär, aber es hat nachweislich statistisch gesehen am meisten denen gebracht. Und bei Sternglas damals, die waren im Webinar bei uns zu Gast, die hatten tatsächlich genau das Gegenteil so. Die haben viele Sachen getestet, viel so auch irgendwie auf Sale und irgendwie so die klassischen Vertriebsmechanismen. Das hat alles unfassbar schlecht funktioniert. Was bei denen aber extrem gut funktioniert hat, war dieses Hervorheben von der Marke, von der Gründerstory tatsächlich, der Grund, warum sie das tun, was sie tun, warum sie überhaupt mit der Marke angefangen haben. Das war bei denen, zumindest damals, als wir gesprochen hatten, der Kerntreiber, der stärkste AB-Test, den sie hatten, was ganz spannend ist. Also es zeigt wieder so ein bisschen, glaube ich, jeder Shop ist irgendwie anders, aber trotzdem immer ganz spannend mal zu hören, was verschiedene Leute testen.
Ja, total. Jetzt ist mir doch was eingefallen, während du erzählt hast tatsächlich, weil du auch gesagt hast, manchmal sind es halt wirklich die Dinge, an die man nicht glaubt. Wir haben jetzt gerade erst vor kurzem tatsächlich getestet, den Verkaufspreis einfach ein bisschen kleiner darzustellen vom Font her. Also ich glaube irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Pixel kleiner, ich weiß gar nicht. Und haben dann gemerkt, weil so Hypothese war, ne, kleinere Preise werden auch als kleiner wahrgenommen. Und das hat uns tatsächlich auch einen Uplift gebracht in der Conversion Rate. Also auch spannend. Es ist natürlich keine Riesensteps, natürlich bewegen wir uns immer nur so in kleinen Schritten nach oben, das ist klar. Aber fand ich auch total spannend.
Ja, also genau, es sind manchmal so kleine Sachen, manchmal sind aber auch viele Sachen dabei, die irgendwie ins Leere gehen. Wie viele sind bei euch tatsächlich so Winner-Tests und wie viele sind so Sachen, die am Ende insignifikant rausgehen?
Ja, leider sind sehr, sehr viele, die insignifikant sind. Genau, einfach, ich muss schätzen. Ich würde mal so sagen, 10 bis 20% sind Winner,
Ja, okay, aber immerhin.
derzeit. Ja.
Ja. Nee, okay, cool, spannend. Also, das heißt, ihr seid auf jeden Fall auch im Testing-Game unterwegs, versucht da verschiedene Sachen halt eben anzugehen, parallel halt eben so die Komplexität, die es halt eben mit sich bringt, international vertreten zu sein, nicht nur von den Prozessen im Lager und Co. im Hintergrund, sondern wirklich auch eben von den Shops vorne rum und da eben, ja, die App, die du genannt hast, die da eben besonders hilft, da diesen Pflegeaufwand zu reduzieren. Cool. Also ich glaube, wir haben hier echt ganz, ganz viel abgefrühstückt. Auch nochmal so ein bisschen andere Aspekte, die vielleicht dann im Vergleich zu letzter Woche auf dem Meetup in München aufgekommen sind.
Ja.
Deswegen das erstmal super spannend und Riesendank an dich, Astrid, dass du da das hier so uns mal mitgenommen hast. Hinter die Kulissen quasi in den Motorenraum von euch. Gibt es noch irgendwie was, was wir nicht besprochen haben, aber wo du sagst, okay, hey, das ist halt auch extrem wichtig, das sollte noch genannt werden?
Boah, gute Frage, bestimmt. Aber derzeit fällt mir tatsächlich jetzt gar nichts ein. Ich glaube auch, wir sind jetzt viele Themen durchgegangen.
Ja.
Und kann dir nur noch mal sagen, das hat letzte Woche schon Spaß gemacht, hat heute auch wieder super viel Spaß gemacht, einfach mich mit dir da auszutauschen.
Ja, cool, das freut mich auch. Ich fand es auch mega wieder sehr cool, dass du da hinter die Kulissen blicken lassen hast. Und ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Mal, dass wir hier gesprochen haben und mal von deinem Wissen profitieren durften. Deswegen Riesendank an dieser Stelle und ich bin mir sicher, wir hören und sehen uns irgendwann, sei es auf einem Meetup, auf einer Konferenz, hier im Podcast vielleicht auch dann irgendwann nochmal. Es ist auf jeden Fall spannend. Du hast erwähnt, viele Sachen, die sich bei euch bewegen. Deswegen bin ich gespannt, von dir demnächst wieder zu hören. Bis dahin auf jeden Fall. Mach es gut. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen, vielen Dank dir. Ich glaube, wir sehen uns dann spätestens hoffentlich in Berlin bei eurem Event, ne?
Auf jeden Fall, genau. Genau, an dieser Stelle vielleicht nochmal die Werbeplatzierung. Sehr gut, die
Genau,
Steilvorlage.
Teilvorlage.
Genau, 12. September, unsere große Konferenz Merch Inspiration Talks, wo genau das, was wir jetzt hier im Podcast gemacht haben, nämlich den Wissensaustausch, so ein bisschen einfach mal berichten, was für Tools, was für Techniken man nutzt, welche Sachen gut funktionieren, welche Sachen vielleicht auch gar nicht funktioniert haben. Genau dafür ist genau diese Konferenz, einen Tag mal eintauchen, das Who is Who quasi. Der Shop deutschsprachigen Shopify Community kommt zusammen. Du bist auch am Start.
Ich hoffe, ja.
Sehr gut. Das auf jeden Fall. Also an uns soll es nicht scheitern. Ich hoffe, deine Pläne kreuzen sich auch und durchkreuzen nicht irgendwie anderes. Deswegen sehen wir uns dann hoffentlich in Berlin und bis dahin mach es
Genau.
gut auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Adrian. Mach's gut. Bis dann.
Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.